uns alle. Meine Stimme ist noch immer sehr angegriffen, aber ihr könnt mich hören. Ich hoffe, dass das am Ende der Predigt auch noch so ist. Gut. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen. Und dann ist das, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Soweit Reinhard May, und er hat da übers Fliegen gesungen. Aber das gilt auch für Gott, für unsere Beziehung zu Gott. Je näher du Gott kommst, desto kleiner wird das Irdische. Das kann ich euch versprechen. Es ist nicht so, dass das Irdische unwichtig ist. Aber wenn wir Gott nahe kommen, dann merken wir erst die richtige Wertigkeit dieser irdischen Dinge. Wir stellen sie in ein richtiges Verhältnis zu den himmlischen Dingen. Und wenn wir das richtig haben bei uns, dieses richtige Verhältnis zwischen den himmlischen Dingen und den irdischen Dingen, ich sage euch, dann geht es uns besser. Dann sind wir gesegneter. Dann sind wir freier. Wir sind Gott nahe dann. Aber wie nahe möchtest du Gott kommen? Oh, möglichst nahe, würde man sagen, denn wir haben ja immer schon gepredigt, Gott nahe zu sein ist mein Glück, oder? Das haben wir schon so oft gesagt. Aber ich sage euch, es ist gefährlich, Gott nahe zu kommen. Es ist gefährlich. Es war damals für die Menschen im Alten Testament lebensgefährlich. Und es ist für uns heute auch lebensgefährlich, aber in anderem Sinn. Dazu später am Ende der Predigt. Jetzt lese ich mal nicht das ganze Kapitel 24, sondern die Verse, die uns heute betreffen bei diesem Thema. Und er sprach zu Mose, er ist Gott. Und er sprach zu Mose, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Dann geht es weiter in Vers 9. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. Und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafel geben. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein. Bis dahin. Oh, da bist du aber weit gekommen. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Weiter zurück, ganz weit zurück. Dankeschön. So, 3 Punkte. Gottes Ruf auf den Berg, das ist das Erste. Gott ruft auf den Berg. Das zweite, es ist gefährlich, sich Gott zu nahen. Nicht jeder kann hoch. Drittens, Gott trotzdem nahe kommen, ihn schauen und dennoch nicht sterben. Diese drei Dinge. Wir beginnen mit dem ersten Gottesruf auf dem Berg und da der nächste Vers, bitte. Vers 1. Und er sprach zu Mose, steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von ferne. Gott sagt, komm zu mir herauf auf den Berg. Gott möchte, dass einige seines Volkes eine Gipfelerfahrung machen oder eine Bergerfahrung. Die Gipfelerfahrung, die war ja nur Mose vorbehalten. Aber eine Bergerfahrung, ihm näher kommen. Dieses Motiv des Berges, das ist in der Bibel sehr weit verbreitet. Vielleicht denken einige an den Berg Zion im Alten Testament mit dem Tempel obendrauf, wo Gott wohnte. Berge spiegelten ganz generell die Herrlichkeit und die Größe und die Erhabenheit Gottes wider. So beschreiben uns das einige Psalmen. Vielleicht aber auch, wenn man oben auf einen Berg steigt und dann herunter sieht, dann sind die Dinge klein, die man von oben sieht in der Nähe. Berge spielen eine große Rolle auch im Neuen Testament. Die Seligpreisungen, die Jesus ausgesprochen hat, er hat sie von einem Berg aus gepredigt. Im Bergland von Galiläa, da hat Jesus jede Menge Wunder getan. Jesus stieg mit seinen Jüngern auf Berge, um ihnen etwas nahe zu bringen und auch um zu beten. Und last but not least, er stieg auf den Berg der Verklärung mit Petrus, Jakobus und Johannes, wo sie dann seine Herrlichkeit sehen konnten, Jesus verklärt. Also dieses Komm zu mir herauf auf den Berg, das hat eine große sinnhafte Bedeutung. Steig zu mir herauf. Das sagt er uns heute auch. Komm zu mir herauf. Wie weit möchtest du heraufkommen? Wie weit möchtest du Gott nahe kommen? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Gott ruft immer zuerst. Ja, hier steht es ja. Und er sprach zu Mose, steige doch herauf. Gott ruft immer zuerst. Jesus rief seine Jünger. Die hatten keine Ahnung. Er rief seine Jünger zu sich. Er rief alle zu sich, die er erwählt hatte. Getreu ist der, der euch ruft, heißt es im Thessalonicher Brief. Getreu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Gott ruft immer zuerst. Würden wir seinen Ruf nicht vernehmen oder würde er gar nicht rufen? Liebe Gemeinde, wir wären verloren. Wir wären verloren. Aber dann, wenn er gerufen hat, dann gilt diese wunderbare Verheißung im Jakobus 4. Weiß einer, was kommt? Ja. Wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Ja? Wer sich Gott naht, dem naht sich Gott. Hier habe ich noch eine andere Formulierung. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Machst du einen Schritt zu Gott hin, nachdem er gerufen hat? Und er ruft heute Morgen, das glaubt mal. Er ruft heute Morgen. Macht ihr einen Schritt auf Gott zu, dann kommt er euch entgegen. Wisst ihr auch, wenn Gott auf den höchsten Gipfel, auf den Gipfel des Berges Sinai kommt, dann kommt er immer noch herab. Ja, er kommt immer noch herab. Aber Gott kommt noch viel weiter herab. Er kommt in deine kleine Welt herab. In deine Niedrigkeiten kommt er herab. In deine ganz alltäglichen Kalamitäten kommt er herab. Jesus ist so tief herabgekommen, wie es tiefer nicht geht. naht ihr euch zu Gott. Dann naht er sich euch, dann kommt er euch entgegen. Jesus kam tief herab aus Liebe. Aber nun, Punkt 2, ist es gefährlich, sich Gott zu nahen. Und es hat sich nicht geändert. Es ist immer so. Gott ist immer dasselbe. Es ist immer gefährlich, sich Gott zu nahen. Deshalb lesen wir auch hier in Vers 17 und Vers 2, die habe ich mal untereinander geschrieben, aber Mose allein soll sich dem Herrn nahen. Jene, also nämlich Aaron, seine beiden Söhne und die 70 Ältesten, jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels, wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Berg, auf dem Gipfel des Berges. Es gab eine klare, sag jetzt mal als Geograf, Höhenstufung der Nähe zu Gott. Eine klare Abstufung. Ganz unten war das Volk. Und da gab es eine Linie um den Berg Sinai. Und niemand durfte diese Linie überschreiten, sonst war er des Todes. Ja. Die waren ganz unten. Und dann durften aber einige, die eben erwähnt worden sind, die hier im Vers stehen, sie durften hoch, ein Stück weit den Berg hoch. Dort sollten sie verharren und sollten aus der Ferne anbeten. Ja. Das waren zunächst mal Mose mit seinem Bruder Aaron, den beiden Söhnen und wie eben gesagt, den 70 Ältesten, die durften. Und nur Mose allein durfte dann ganz nach oben auf den Gipfel. Er allein. Das zeigt auch, und das ist jetzt nur mal in Klammern gesagt, das zeigt auch seine Mittlerfunktion. Der Typos des Mose, ein Typos für Christus, seine Mittlerfunktion zwischen Gott und Mensch. Aber das ist heute nicht das Thema. Mose durfte bis ganz nach oben. Aber selbst zu Mose sagt Gott in dem sehr bekannten Kapitel 33 des zweiten Buch Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ja? Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich seht. Und dann kommt dann in dieser bekannten Passage des Kapitel 33 im zweiten Buch Mose, da sagt Gott dann zu Mose, ich sage das jetzt mal mit meinen eigenen Worten, ja, du kannst mich nicht sehen, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Übrigens, das Wort Angesicht in Kapitel 33 bedeutet nicht nur Gesicht. Es hat an anderer Stelle die Bedeutung Gesicht, aber in Kapitel 33 bedeutet es die ganze Fülle Gottes. Ja, Gott selbst. Ja, mein Angesicht kannst du nicht sehen, aber ich werde meine Güte an dir vorbeiziehen lassen an dir. Und er stellt dann den Mose in eine Felsenkluft, geht an dieser Felsenkluft vorbei und hält seine Hand darüber, während er vorbeigeht. Und dann nimmt er die Hand wieder weg, Gott, und Mose darf ihm hinterher schauen. Nur um zu zeigen, wie heilig und groß und erhaben und unzugänglich Gott ist. Das findet übrigens die Entsprechung in der Stiftshütte. Wir haben das ja auch in der Lesung gehört. Ja? Stiftshütte, nur ganz kurz. Im Vorhof war das Volk, da durfte das Volk hinein in den Vorhof. Dann gab es das Heilige, da durften die Leviten und die Priester rein, um ihren Dienst zu versehen. Und dann gab es das Allerheiligste, da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein. Gleiche Abstufung. Ähnliche, vergleichbare Abstufung. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Oben auf dem Gipfel des Berges. Das hat man von der Mitte aus gesehen, das hat man von ganz unten aus gesehen, das hat man sicher auch oben gesehen. Liebe Gemeinde, Das ist eine so fundamentale Erkenntnis, dass ich glaube, dass wir die unbedingt brauchen. Und das klingt jetzt paradox. Wir brauchen diese Erkenntnis, dass wir uns Gott eigentlich gar nicht nahen können, damit wir ihm uns nahen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wisst ihr jetzt, du kannst mal das Bild zeigen. Wir sind wie Papier im Feuer. Das müssen wir verstehen. Wie ein Blatt Papier. Wenn ein Blatt Papier ins Feuer kommt, es hat keine Chance. Es hat null Chance. Wie ein trockener Strohballen, der ins Feuer gerät. Der hat keine Chance. Wir müssen unbedingt, bevor wir zu Gott kommen, die Erbärmlichkeit und Unzulänglichkeit unseres ganzen Seins erkennen. Und liebe Gemeinde, es gibt diesen Begriff Wurmtheologie. Wurmtheologie, ich bin doch nur ein kleiner Wurm. Das ist keine Wurmtheologie. Wir müssen das erkennen, wie klein wir sind, damit wir nachher vor Gott groß sein können. Damit er uns erretten kann. Damit wir vor ihm stehen können. Und damit unser Leben erneuert werden kann, müssen wir zuerst sehen, ich bin ein Blatt Papier im Feuer. Bei meiner Bekehrung. Das hat 2 Jahre gedauert. Ich erzähle euch jetzt nicht die ganzen 2 Jahre. Ja. Bei meiner Bekehrung, das war mit am Schluss, die Endphase war mit dem Jans-Team. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Jans-Team Evangelisation in der Bonner Beethovenhalle. Hildur Jans sang da damals seine schönen, schmalzigen Lieder. Und Michael Jans ist übrigens auch ein guter Lobpreissänger heute. Ich glaube, es ist ein Enkel oder so, weiß ich nicht. Spielt jetzt auch keine Rolle. Jans-Team-Evangelisation. Ich ging hin. Ich ahnte schon eine ganze Menge, weil ich ja schon 2 Jahre lang immer wieder mit Christen diskutiert hatte und auch auf Freizeiten war und so weiter. Und dann am Schluss, wie ihr das kennt bei diesen Evangelisationen, da sagte dann der Evangelist, ja, diejenigen, die ein Leben mit Christus beginnen wollen und sich für Christus entscheiden wollen, die sollen jetzt nach vorne kommen. Das kennt ihr, ne? Ich dachte, da kannst du nicht gehen. Das ist unmöglich. Du passt nicht zu Christus. Dein Leben passt nicht zu Christus und zu Gott. Das ist so ganz anders. Von Denken her, von den Prioritäten her, von den Wünschen her, von der Seele her, von den Sünden her, das geht gar nicht. Wisst ihr, das ist wie, machst du mal das nächste Bild? Das, kann man das sehen? Das ist wie eine schöne Wohnung. Du hast eine schöne Wohnung, hast du wunderbar eingerichtet. Würdest du in diese Wohnung einen gebrauchten, dreckigen Stuhl mit einem abgebrochenen Bein stellen? Es sei denn, du bist ein Künstler. Das würdest du nicht machen, ne? Würdest du in diese schöne Wohnung ein Sofa stellen, das absolut durchgesessen ist und fleckig, dann kämst du, glaube ich, nicht auf die Idee. Da braucht man kein Designer sein, oder? Keiner, der dem Verschönerungsteam angehört. Du würdest es auch nicht gerne haben, wenn über diesen schönen Teppich hier jemand mit schmutzigen Stiefeln laufen würde, oder? Das passt einfach nicht zusammen. so passe ich nicht zu Gott. Das war so eine tiefe Erkenntnis für mich. Da kann ich nicht nach vorne gehen. Das passt einfach nicht. Wisst ihr, dass das für mich die rettende Erkenntnis war? Dann sagte nämlich, als da vorne einige Leute standen, glaube ich, weiß es nicht mehr ganz genau, da sagte dann noch der Evangelist, kommt doch, denn die Gerechten bedürften des Arztes nicht, die Gesunden bedürften des Arztes nicht, sondern die Kranken. Boah. Das war der Schlüssel, der mich aufgeschlossen hat. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und ich sagte, Herr Jesus, ich bin todkrank. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin todkrank. Und ich bin nach vorne gegangen. Und das war eine Befreiung. Ich darf zu Jesus gehen, so krank wie ich bin. Aber ich muss erst mal merken, dass ich krank bin. Ich muss es merken. Okay. Ich habe noch einen Vers dazu. Jawohl, den kennt ihr, denn so spricht der Hohe und Erhabene. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Ich kann nicht so einfach da hochklettern zu ihm auf den Berg. Ich werde ein Papier im Feuer sein. Aber, jetzt kommt das große Aber. Gott, sich Gott dennoch nahen, ihn schauen und nicht sterben. Das ist der nächste Punkt, lieber Hartmut. Und da heißt es, und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. Es geht hier um die 70 Ältesten, um Mose, seinen Bruder und dessen beiden Söhne, die waren bis in die Mitte etwa des Berges gestiegen. Nochmal, und sie sahen den Gott Israels und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Wow. Sie schauten Gott, das verzehrende Feuer. Sie sahen den Gott Israels, das verzehrende Feuer, und aßen und tranken. Kleiner theologischer Einschub am Anfang. Haben die Gott wirklich gesehen? Gänzlich? Nein, sie haben Gott nicht wirklich gesehen. Und dass das keine Behauptung ist, das zeigen die nächsten Verse aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Aber niemand hat Gott je gesehen. Und dann kommt noch ein anderer Vers hinterher, aus dem 6. Kapitel, nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte. Nur der, welcher von Gott ist, das ist Christus, der hat den Vater gesehen. Und im 1. Timotheus Kapitel 6, da heißt es, über Gott, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also, Mose hat ihn nicht gesehen, Aaron hat ihn nicht gesehen, dessen beiden Söhne haben ihn nicht gesehen und die 70 Ältesten haben ihn auch nicht gesehen. Komisch, hier steht es aber doch. Und sie sahen den Gott Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Das nennt man in der Theologie eine Theophanie. Das bedeutet, Gott offenbart sich niemals in seiner Gänze. Er offenbart sich den Menschen immer so, dass Menschen ihn wahrnehmen können, solange wir auf der Erde sind. Gott offenbart sich teilweise. Er sagt ja auch zu Mose in Kapitel 33, ich werde meine Güte an dir vorbeigehen lassen. Ja? Ich werde meine Güte an dir vorbeigehen lassen. Nicht alles andere. Wir erkennen Gott stückweise. Er ist immer noch ein wenig oder auch viel verhüllt. Auch die Beschreibung hier lässt, brauchst nicht zurückzugehen, die Beschreibung hier lässt darauf schließen, und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. Sie sehen da was, das sieht aus ungefähr wie Saphirplatten, aber es sind keine Saphirplatten. Und so klar wie der Himmel, da war eine Klarheit, und sie beschreiben es mit eigenen Worten, die sie haben. Aber die volle Erkenntnis Gottes, die volle Sicht Gottes ist ihnen dann nicht gegeben. Manche Deuter sagen auch, sie guckten nur zu seinen Füßen, weil sie sich nicht trauten, hochzugucken. Aber gut, das ist Spekulation. Hier steht, was sie sahen. Sie sahen etwas, das sah aus wie ein Gebilde von Saphirplatten. Und sie sahen das, das war so klar wie der Himmel. Das ist das, was sie sahen. Das ist nicht der ganze Gott. Wenn wir Gott sehen, dann sehen wir ihn so, dass wir etwas von ihm wahrnehmen können. Das nennt man Theophanie. Und es gibt auch Christophanie. Das ist die Erscheinung Christi, bevor er Mensch wurde. Zum Beispiel als Engel des Herrn im Alten Testament. Klammer zu. Wisst ihr, was hier so wunderbar ist? Dass Gott es vermag, als verzehrendes Feuer, den niemand jemals gesehen hat und den kein Mensch sehen kann, dass dieser Gott sich uns zu erkennen gibt. Der kann das. Liebe Gemeinde, das ist nicht selbstverständlich. Der vermag das, sich uns Menschen zu zeigen, zu offenbaren, mehr oder weniger. Als Kinder, das habe ich schon mal erzählt, aber das passt hier ganz gut, als Kinder, da haben wir in einem Wespennest herumgestochert. Dann kamen die Wespen heraus und haben uns zerstochen. Die hatten das nämlich nicht gern. Ja, einer von uns musste sogar ins Krankenhaus. Und am nächsten Tag, da haben die Erwachsenen dieses Wespennest ausgeräuchert, ausgebrannt. Und da dachte ich so als kleines Kind, die tun mir leid. Die Wespen. Die tun mir leid, die Wespen. Denn sie hatten keine Chance. Sie sahen die Gefahr nicht kommen. Woher hätten sie das wissen sollen? Es hätte ihnen jemand sagen müssen, oder? Irgendjemand hätte eine Wespe werden müssen und ihnen das mitteilen. Ja, so im Bild gesprochen, Gott wurde eine Wespe für uns. Ne? Er kam zu uns und hat sich mitgeteilt. Gott teilt sich uns als großer Gott, den wir nicht erfassen können. Er teilt sich uns mit. Er zeigt sich uns. Auf verschiedenste Weise. Er spricht zu uns. Am meisten durch den Sohn und sein Wort. Das ist einfach wunderbar. Wir würden in die Hölle gehen, wenn das nicht der Fall wäre. Am Schluss noch ein paar Fragen. Wieso durften nur Mose und seine Leute hochsteigen? Warum nicht das ganze Volk? Mal abgesehen davon, dass vielleicht auf dem Berg nicht so viel Platz war. Aber warum durfte das ganze Volk nicht hoch? Und warum durfte nur Mose ganz nach oben?
Sie waren noch nicht dafür bereit. Es wäre zu viel gewesen. Auf einmal.
Es gibt da verschiedene Antworten. Es gibt auch verschiedene Interpretationen. Die Bibel sagt uns an dieser Stelle nur einen Grund. Und da müssen wir zurückgehen, muss es nicht zurückspulen oder schicken. Das ist im Vers, ja, wo ist es? Da habe ich es. Das ist im Vers 11, 12. 10, 11, Entschuldigung. 10, 11. Da heißt es, und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten. Er meinte damit, diejenigen, die er auserwählt hatte, hochzusteigen. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten. Liebe Freunde, nur als Auserwählter darfst du dich Gott nahen. Das galt damals und das gilt heute. Dahinter mögen viele Gründe stehen, die uns im Dunkel bleiben, weil Gott anders denkt als Menschen. Aber er sagt uns, ich habe dich auserwählt. Nur die Auserwählten. Und liebe Gemeinde, wenn ihr zu Christus gehört, dann gilt für euch das auch, was im 1. Petrus Kapitel 2 steht, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr Christen, ihr, die ihr Jesus folgt, ihr, die an Jesus glaubt, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr dürft euch nahen. Wie nah dürfen wir denn Gott kommen? Das ist die zweite Frage. Die erste Frage ist, warum durften nur ein paar Leute nach oben? Weil sie auserwählt waren. So wie wir als Christen auserwählt sind, Gott zu begegnen. Zweite Frage, wie nah durften sie kommen? Wie nah dürfen wir kommen? Ganz unten? In der Mitte? Oder zum Gipfel? Nächster Vers. So, Ulla hat es vorgelesen, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir dürfen noch ein Stück weiter. Wir dürfen noch ein Stück weiter. Übrigens, der Gnadenthron war ja im Allerheiligsten, ja, in das nur einmal im Jahr der Hohepriester durfte. Wir dürften nur ein Stück weiter zum Thron der Gnade. Und zwar wie? Freimütig. Freimütig, du musst dir nicht den Kopf darüber zermalmen, ob es angemessen ist oder statthaft oder ob du berechtigt bist, dich Gott zu nahen. Du darfst dich ihm freimütig nahen, schamfrei, völlig ohne Gewissensbisse, völlig schamfrei. Schamfrei. Ich mag dieses Lied von Lena Belgard, ich weiß nicht, wer diese Lobpreissängerin kennt, die sagt, dass wir dürfen uns ihm schamfrei nahen. Freimütig zu ihm treten, an seinen Thron. Wie ist das möglich bei einem so verzehrenden Gott? Und dann sehen wir das, warum das möglich ist. Da wir nun, das ist aus Hebräer 10, da wir nun Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten, anderes Wort, so lasst uns Gott nahen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. In Christus bist du ganz rein. Gewaschen mit reinem Wasser. Da ist nichts, was dich trennt zwischen dem Vater was dich trennt vom Vater. Du darfst ganz rein vor ihn treten, schamfrei, wie ich sagte. Brauchst keine Gewissenserforschung zu betreiben, ob du berechtigt bist oder ob das angemessen ist. Aber eins musst du. Eins musst du. Dich darauf verlassen, dass Jesus der Einzige ist, der dir diese Berechtigung verschafft. Es gibt keine andere Person, niemand anderen, den Gott dazu geschickt hat oder ausersehen hat. Du musst immer an der Hand Jesu gehen. Und du musst dich ganz auf sein Heilswerk verlassen, was er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. An seiner Hand, im gänzlichen Verlassen darauf, dass er genug ist für dich, dass er allein für dich genug ist, darfst du zum Thron der Gnade, ohne dass du stirbst und ohne dass du verbrennst wie ein Blatt Papier. Und wenn ich das mal in dem Bild belassen darf, das Blut Christi ist wie eine Imprägnierung dieses Blatt Papiers, sodass es nicht verbrennt, wenn es ins Feuer kommt. Letzte Frage. Wie treten wir vor Gott? Wie nahen wir uns ihm? Wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass wir uns ihm nahen dürfen bis zu seinem Thron. In Christus. Aber wie machen wir das? Naja. Ich sag mal, zunächst ist da das Essen. Sie aßen und tranken im Angesicht Gottes, hieß es da in einem Vers. Also das bezieht sich jetzt auf Mose und seine Leute, die dann hochgestiegen waren, eine bestimmte Strecke. Und da aßen sie und tranken vor Gott. Stell dir das mal vor. Das ist natürlich einerseits ein Zeremoniell, das diesen Bund beschließt. Ja? Häufig stand ein Mahl am Ende des Zeremoniells, wenn ein Bund geschlossen wurde. Aber es ist mehr. Vielleicht mögt ihr denken an das Abendmahl, die Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, woran ich gedacht habe? Ich habe gedacht, so etwas Gewöhnliches wie Essen und Trinken im Angesicht des verzehrenden Feuers. Du darfst dich Gott nahen im ganz normalen Alltag. In ganz normalen Tätigkeiten. Es gibt keinen heiligen Ort in diesem Sinne. Natürlich gibt es Orte, wo wir Gott vielleicht eher begegnen, aber es gibt in dem Sinne keinen heiligen Ort. Du kannst dich beim Zähneputzen Gott nahen. Essen und Trinken, so etwas Banales, so etwas Gewöhnliches. Du darfst dich Gott nahen. Dabei. Das ist doch wunderbar, wie tief er herabkommt zu dir. Du musst nicht erst diese Anstrengung vollbringen und den Berg hochklettern. Das war nicht, sicher nicht unanstrengend, oder? Das war ein hoher Berg. Und Mose musste ja noch weiter nach oben. Und er musste dann auch noch 6 Tage warten, bis er in die Wolke hineinkonnte. Erst am 7. geheiligten Tag durfte er da hinein. Du kannst da, wo du bist, beim Kücheputzen, darfst du dich ihm nahen. Das fand ich wunderbar. Wieso haben wir so eine große Nähe zu ihm? Wieso? Ich habe das ja eben schon gesagt, aber Christus sagt, ihr seid meine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Bist du nah an deinem Freund? Du bist dem Freund doch nah, oder? Und jetzt setze ich noch einen drauf. Wir dürfen uns Kinder nennen nämlich Kinder des Vaters, Kinder Gottes. Wir sind Familienangehörige Gottes. Gibt es etwas Näheres? Können wir Gott noch näher kommen? Dürfen wir mal den, ich weiß nicht, ob ich den Vers noch drauf habe. Nein. Da heißt es in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Abba, das ist Papi. Geht das noch näher? Papi. Das ist nicht despektierlich. Gott ist Herr und große Macht, aber er ist auch Papi. Wenn du irgendeinen guten Vater kennst unter den Menschen, der ist auf der einen Seite Autorität und auf der anderen Seite ist er Papi. Und du springst nicht in seine Arme und sagst zu dem Autorität, sondern du springst in seine Arme und sagst Papi. Obwohl er natürlich Herr ist, und das musst du auch wissen. Und das musst du auch bedenken, wenn er dir etwas sagt, dann ist das, hat das Autorität. Aber er ist dein Vater, er ist dein, du bist sein Kind, was gibt es für eine größere Nähe? Ist das nicht wunderbar? Deshalb dürfen wir zu ihm kommen, schamfrei. Rein. Letztes Wort dazu. Das hat, wie ich am Anfang versprochen habe, das hat Auswirkungen auch auf unsere Bewertung der himmlischen Dinge und der irdischen Dinge. Denn es ist sicher, je mehr du dich Gott näherst, desto mehr willst du dein Leben verlieren. Ich sagte am Anfang, es ist gefährlich, sich Gott zu nahen. Es ist sogar lebensgefährlich. Du verlierst nämlich dein Leben in der größten Nähe zu Gott. Ja. Ich denke an den Vers, ihr wisst, an welchen Vers ich denke, wer mir nachfolgen will, ja. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Es geht hier nicht um jemanden zu zwingen oder einen Druck zu erzeugen. Es geht nur um die Aussage, wenn du Gott nahe kommst, dann möchtest du dein Leben verlieren. Weil du siehst, was das für ein herrliches Leben mit Gott ist. Was das, wie wunderbar das ist, Christus nachzufolgen. Und das wird ein großer Segen sein. Das wird für dich ein Segen sein. Und dann werden die irdischen Dinge klein und die himmlischen Dinge groß. Noch einmal, nicht, dass die irdischen Dinge unwichtig wären. Nein, Gott hat uns in diese Welt gestellt. Aber sie gewinnen ihre richtige Wertigkeit im Verhältnis zu den himmlischen Dingen. Und das ist Befreiung, liebe Freunde. Das ist Befreiung, Gemeinde, für den ganzen Alltag, den wir zu leben haben. Deshalb, wie nah willst du Gott kommen? Komm möglichst nah. Bete darum. Amen.